Ich hoffe, dass Sie in den Psalmen fortwährend lesen. Man soll ja in der Bibel nicht so viel werten und unterscheiden, aber das darf man doch sagen. Die Psalmen, die sind so unmittelbar hilfreich in allen Nöten. Was Sie auch bedrängt, schlagen Sie die Psalmen auf, beten Sie die Psalmen. Psalm 37. Ich möchte noch eine Vorbemerkung machen, war ja jetzt gerade in Ostasien und die erste Zeitung, die ich wieder im Flugzeug aufschlug, die berichtete vom Tod eines Prominenten in Deutschland und wie das die Zeitungen so tun, die schildern alle Details aus dem Privatleben und da stand ein interessanter Satz. Im Sterben haderte er mit Gott. Nun, wenn das ein Armer gewesen wäre, ohne irgendwelche Versorgung, ich glaube 500 Millionen hat er zurückgelassen, also nicht gerade arm und auch nicht armen Ruhm und Ehre, aber vielleicht ist das ein Kennzeichen unserer Welt. Jetzt vergleichen Sie sich einmal, jetzt wollen wir nicht zum Fenster rausgucken, jetzt wollen wir uns einen Spiegel vorhalten. Wie oft hadern wir mit Gott? Wir kommen zum Gottesdienst und dann reden wir, die wir doch Gott kennen müssten, reden wir davon, ach, den anderen geht so gut und mir geht so schlecht und warum geht mir so schlecht? Wir wollen den Psalm 37 lesen, nur die ersten 11 Verse. Ich hoffe aber, dass Sie ihn dann in Ruhe auch zu Hause weiterlesen. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren. Und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen, wie das Licht und dein Recht wie den Mittag? Sei still dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Ich bin so froh, dass wir einmal die Verse auch hören, die um dieses bekannte Wort von dem Befiehl du deine Wege da auch noch dastehen, wo das hineingehört. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Aber die Elenden, sind die Bedrängten, sind die Kranken, die Schwachen, die Hilflosen, die Ohnmächtigen, die werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Also, liebe Freunde, es ist ja wirklich gut, dass es Versicherungen gibt. Sie in Urlaub fahren, Ihr Koffer wird geklaut, hoffentlich haben Sie die richtige Versicherung. Man kann ja nicht mehr Buben im Hof kicken lassen, ist ja viel zu riskant, da braucht man eine gute Haftpflichtversicherung für all das, was heute die anrichten. Und dann ist gut, da ist jemand da, der kommt für den Schaden auf. Man kann sich das nicht mehr vorstellen, wie das wäre, wenn man heute sich in den Straßenverkehr wagen müsste und keine Haftpflichtversicherung hätte. Wer wollte denn das überhaupt übernehmen können? Nur einen Nachteil haben die Versicherungen. Sie schützen uns nicht vor den Ereignissen, sondern sie helfen nur bei der Finanzierung der Schäden. Ich sage, ja, das ist fast ein platter, dummer Satz. Auch einer, der eine Lebensversicherung hat, stirbt. Einzige Trostpflaster, dass die Erben noch was Geld kriegen. Aber ich meine, er wollte ja sein Leben versichern. Aber man kann sein Leben nicht versichern. Man kann nur gucken, dass die Ehefrau noch gutes Geld kriegt. Oder Krankenversicherung. Ich kann mich nicht schützen durch die Versicherung, dass ich nicht krank werde. Versicherung, die zahlt nur die Medikamente und die Arztrechnung. Wir suchen ja eigentlich nach Schutz vor den bösen Ereignissen. Wenn wir eine Unfallversicherung haben, dass keine Unfälle passieren. Ach so, wir können uns gar nicht sichern. Auch wer eine Feuerversicherung hat, bei dem kann es trotzdem brennen. Nur der Schaden ist abgedeckt. Natürlich. Das ist gut, dass man sich das einmal wieder klar macht, weil uns ja immer wieder diese Ereignisse so hart treffen. Ich habe den Eindruck, bei uns in unserem Land des Wohlstandes, im reichsten Land der Erde, in dem wir leben, hier in der Bundesrepublik, spielen die schweren Ereignisse eine Rolle wie nirgendwo in der Welt. Wir waren vor ein paar Tagen in Manila mit Leuten der deutschen Gruppe bei der dortigen Lausanner Konferenz zur Weltevangelisation hinausgefahren auf den Smoky Mountain, ein Trümmerberg, in dem diese Trümmer, das sind diese Schuttabfälle, nur rauchen von dem Verwesungsduft und wo über 20.000 Menschen ihre Hütten aufgeschlagen haben, weil sie dort in diesem Dreck wühlen und sich dort das zusammensuchen, mit dem sie noch irgendetwas machen können, was sie verkaufen oder vielleicht noch etwas finden, von dem sie leben können. So leben andere Menschen. Wenn wir das sehen, sagen wir, gibt's das denn, dass wir überhaupt so betroffen sind von den Ereignissen? Wie geht's uns wirtschaftlich? Wie geht's uns gesundheitlich? Wie geht's uns denn sonst mit all dem, was so passieren kann? Das ist jetzt die Kernfrage. Wie kann ich mich sichern mit meinem Leben? Ich möchte doch geborgen leben. Ich möchte doch im Frieden leben, dass mich die schwierigen und schlimmen Ereignisse nicht gleich aus der Bahn werfen. Was kann ich denn tun? Das ist eine Frage an unseren Glauben, an die Geborgenheit in Gott. In unserem Land und bei den Christen unter uns und bei uns allen gibt es so eine große Glaubenslosigkeit, wie ich mich meines Lebens versichern kann, richtig versichern, für die Notfälle, wenn ich sterbe, wenn ich krank werde, wenn ich geschäftlich Misserfolg habe, wie kann ich mich da sichern? Da gibt uns dieser Psalm viele praktische Tipps. Und David hat das wunderbar gemacht, nicht so einfältig wie ich mit den drei Teilen. David macht 24 oder im Hebräischen 27 Teile, genau nach dem Alphabet, und fängt jeden Vers mit einem neuen Buchstaben an. Jetzt möchte ich David nicht nachtun, sondern lieber bei meiner Einfalt bleiben und nur drei Notfälle herausgreifen, die wir betrachten. Und zwar, er sagt, wie man sich des Lebens versichern kann unter aufreibenden Erlebnissen. Unter aufreibenden Erlebnissen. Das Leben wäre so schön, wenn man sich nicht maßlos ärgern könnte. Also immer alberne und blöde Dinge. Ich habe heute Nacht so selig geschlafen und um 3:30 hat ein Gast aus dem Nachbarhaus 5-mal so laut gehupt. Kennen Sie das? Das ist lächerlich. Um 4:30 bin ich aufgestanden, habe in der Predigt gearbeitet. Ich konnte nicht mehr schlafen. Wir ärgern uns ja so maßlos über Menschen. Sicher war das ein Mensch, der sich auch dafür einsetzt, dass unsere Umwelt erträglicher wird, der seiner Freude über die Gäste noch einmal Ausdruck gegeben hat in seinem schönen Wagen. Aber Sie könnten Erlebnisse mit Menschen erzählen, die viel tiefer reichen. Wenn plötzlich in der eigenen Ehe man gehöhnt und geschändet wird, wenn man nach Jahren der Treue im Geschäft weggeschickt wird und Undank erntet, was können einem Menschen zusetzen? Das ist so schwer, dass man sich zerreiben kann. Ich habe viele gesprochen und es ist gut, dass wir dann miteinander drüber reden, aber das möchte ich hier noch einmal aufgreifen. Die sagen, ich werde damit nicht fertig. Mir ist so maßloses Leid widerfahren. Unrecht ist mir widerfahren. Ich bin betrogen worden in meinem Leben. Die Jahre wurden mir gestohlen. Und man weiß, woher das kommt, von bösen Menschen. Ja, es gibt das, furchtbar böse Menschen, die einem die Hölle zubereiten können. Und von denen will ich jetzt reden. David kannte sich da aus, von denen redet er. Er hatte ja das erlebt und es hat von ihnen noch niemand erlebt, dass jemand sie umbringen will. Als Saul die Lanze nach ihm warf, wie kann man da überhaupt noch leben, wenn neben einem einer steht, der einen umbringen will? Und David sagt, ich kann geborgen und im Frieden leben. Wie hat ihn Saul, der König, gejagt? Sie stöhnen über diese Hitze. Ich freue mich an dieser Hitze. Nun wünsche ich Ihnen auch noch einmal, dass Sie solche Jugendkraft haben wie ich. Also, wissen Sie, wenn er dann in der Wüste Juda unten war und kein Wasser da war und dann in die Höhle sich flüchtet bei den Steinbockfelsen und der Saul geht ihm nur nach und will ihn umbringen. Was macht David? Genau das, was er hier in dem Psalm spricht. Er rächt sich nicht, er entrüstet sich nicht. Das ist so gefährlich, dass wir heute in die Melodie unserer Zeit einstimmen und das Böse beklagen und anklagen und sagen, das ist so unrecht und das ist so schlimm. Ist alles richtig. Gottes Wort sagt dir, entrüste dich nicht. David war in dieser großen Ruhe und das lag nicht an seinen Nerven. Nehmen Sie es mir ab, weil ich auch so ein Zappelphilipp bin. David, weiß ich nicht, der war nicht von, es gibt so, wissen Sie, so ganz ruhige Leute, die wirft keiner aus dem Geleise. Es war David sicher nicht, sondern es war eine Frucht seines Glaubens. Entrüste dich nicht über die Bösen. Er wusste, dass das alles vergeht, wie das Gras, Vers 2, wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Wir kennen das ja bei David, wie er Mitleid hat mit dem Saul, von dem er doch weiß, dass schon Gott die Hand abgezogen hat. Er wollte ihn evangelisieren, er wollte ihn seelsorgerlich zurückführen. Er ruft ihm zu und sagt, wie kannst du sowas machen? Dazu hat sie Gott in diese Welt gestellt, dass sie sich nicht erregen über das Böse, sondern dass sie für die Übeltäter beten. Und genau das hat Jesus ja uns so eindrücklich vorgelebt, als sie ihm ins Gesicht gespuckt haben, geschlagen haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir leben heute in einer Zeit, in der unser Ich die wichtigste Position eingenommen hat. Es war mir eindrücklich bei dem großen Kongress für Weltevangelisation, wie einer der Redner ausgeführt hat und gesagt hat, die ganze Sünde manifestiert sich heute in einem Wort für uns, selbst. Die schlimmste Not unseres Lebens kommt von meinem Selbst, der Ich und mein Ich und ich brauche mein Recht und ich will. Wenn sie ihren Ich nicht unter Gottes starke Hand geben können, werden sie sich zerreiben und daran zugrunde gehen. Und David trägt das Unrecht und stellt es dem Herrn anheim, auch als sein eigener Sohn Absalom, der geliebte Sohn, für den der Vater eine Schwäche hat. Das ist ja immer so gefährlich für uns weichen Väter. Und dann jagt der Absalom ihn vom Thron und barfuß läuft der David den Ölberg hinauf auf der Flucht und entrüstet sich nicht über das Böse. Entrüsten Sie sich über das Böse. Unsere ganzen Nachrichtensendungen sind darauf angelegt, dass wir uns dauernd entrüsten. Sieh mal das Unrecht an. Sieh mal die Ausbeuter. Sieh mal, wie das ist mit den transnationalen Konzernen. Sieh mal da, da sind sie alle. Und dann kann das selbst sich entfalten. Wir können es weiterverfolgen, wie ein Paulus im Gefängnis war und sie Unrecht an ihm tun und er entrüstet sich nicht, er betet, dass diese Zeit, in der er gefangen gehalten wird, umso mehr Frucht bringt.
Haben Sie das schon einmal gebetet? Herr, lass jetzt Frucht entstehen aus dieser Krisenzeit meines Lebens. Es wird alles vergehen, wie das Kraut auf dem Felde, das abgeschnitten wird und verdorrt. Habe du deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Freue du dich, dass es einen lebendigen Gott und Herrn gibt. Vertraue du dich ihm ganz an. Freue du dich daran, dass er dein Leben führt, auch durch dunkle Perioden. Das hat er so bemessen und das weiß er, warum das sein muss. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Es ist uns nie verheißen, dass uns der Herr in einem Nu alle Nöte wegnimmt. Aber dass er uns in den Leidenszeiten besonders nahe kommt, das ist uns verheißen. Und das zur Reife unseres Glaubens, das dazugehört. Nicht bloß Wundererlebnisse, die schenkt er uns auch. Aber es gibt die nötigen Zeiten der Reife, wo uns Gott durch so viel Not gehen lässt und das dann erfahren lässt, wie er uns nahe ist. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Der alte Kirchenvater Tertullian hat das Wort gesagt, das man im Deutschen gar nicht so knapp wiedergeben kann wie im Lateinischen, als damals die großen Christenverfolgungen begannen und so viele Christen abgeführt wurden, den Löwen vorgeworfen wurden, dann Arenen, es war doch schlimm und da muss man sich doch erregen. Und dann sagt er nur, nubicula fugit, das ist so ein ganz, ganz kleines Wölkchen am Himmel, das im Nu wieder verschwindet. Sagen Sie doch das über dem Leid, das Sie so bewegt. Es ist nur ein Wölkchen, das der Herr verdampfen lässt, wann er die Stunde für gekommen hält. Wir müssen eigentlich heute in diesem Gottesdienst das Lied singen, Befiehl du deine Wege. Nun, das hat so viele Verse, dass sie es zu Hause singen können. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken erwarte nur die Zeit. Jetzt machen sie es doch auch so, dass sie durchblicken und sagen, ich will mich freuen, dass du da bist, Herr. Ich will nicht auf die Menschen starren, die mir so Böses tun. Das darf doch nicht mehr das Thema bei uns sein. Wir wollen nicht bloß erzählen von den aufregenden Erlebnissen. Es ist ja manchmal nicht zu begreifen, wie uns Unrecht widerfährt. Jetzt das Zweite, wie man sich des Lebens versichert unter schweren Sorgen. Befiehl dem Herrn deine Wege, steht hier, Vers 5, und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Vielleicht eins der bekanntesten Worte, die es in der Bibel gibt. Und doch wird das so schwierig in den Krisenzeiten unseres Lebens, unter Sorgen und Leid, das plötzlich umzusetzen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Das stellt sich ja nicht automatisch ein. Was heißt denn das Befehlen? Befiehl dem Herrn deine Wege. An dem liegt es wahrscheinlich, dass wir etwas versäumt haben, was wir hätten tun sollen. Es gibt eine andere Übersetzung, die ich hier gerne gebrauche, weil es uns dann etwas klarer wird. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Also wälze sie mal weg von dir. Die liegt ja wie ein schwerer Felsbrocken auf deinem Herzen. Erdrück dich hier. Wälze das nun auf den Herrn. Haben Sie das wirklich getan? Also ich bin auch so ein Typ, der mit der ganzen Energie kämpfen will. Wenn bei mir Widerstände sich auftun, dann erst recht los und dann durchgekämpft bis zum Letzten. Aber das ist ein falscher Weg in Glaubensdingen. Und ich habe in meinem Leben durch große Tiefen schon gehen müssen, bis ich gemerkt habe, der Herr will's allein durchs Gebet mir schenken. Und es war dann fast für mich selber peinlich, vor mir war mir es fast peinlich. Soll ich die Hände wirklich bloß in den Schoß legen? Wissen Sie, da wachsen einem manchmal die grauen Haare, wenn man, weiß wie viel, 40 Entwicklungshelfer draußen hat und im letzten Monat die Spenden um 40% zurückgehen und wie soll das alles weitergehen? Und die Aufgaben liegen da. Ist doch der Herr, der es tut. Sie haben ähnliche Sorgen und Nöte. Legen Sie es doch dem Herrn hin. Wälzen Sie es auf den Herrn. So haben wir doch angefangen im Glauben. In Prüfungsängsten, in Nöten mit Menschen, wo wir nicht zusammenleben konnten. Und dann haben wir erlebt, wie Gott hineingreift in diese unlösbaren Zusammenhänge und sie plötzlich wunderbar löst. Und wir können nur staunen. Wälze das auf den Herrn, du musst es aber von dir wegwälzen. Du kannst es nicht dauernd in deinen Händen halten. Leg es weg und dann warte. Es ist ganz wichtig, dass wir es auch wirklich nicht als unsere Sache behalten. Oft sind das ja Lieblingswünsche von uns, die wir so uns behalten. Wunschträume, ich brauche das, ich will das haben. Wenn wir darüber beten, Herr, dein Wille geschehe, ist das wirklich deine Sache, um die wir da kämpfen und die wir erbitten? Herr, es ist doch dein Werk. Du darfst es auch zusammenstreichen, du darfst es auch wegnehmen. Da kriegen wir auf einmal die richtige Distanz. Mich hat das beeindruckt, immer wieder bei den Kindern, wie leicht das die Kinder machen, wenn sie vor Schwierigkeiten stehen. Spielzeug kaputt ist oder ob sie Angst haben, dann laufen sie zu den Eltern und sagen, komm, hilf mir. Wollen wir im Glauben überhaupt je weiterkommen als wie die Kinder, die einen großen Vater im Himmel haben? Wälze auf ihn deine Last und im Vertrauen auf ihn ruhe. Jetzt machen Sie einmal das mit Ihren Sorgen. Legen Sie sie jetzt ganz aus der Hand. Und dann können Sie sagen, Herr, es ist dein Weg und ich nehme es, so wie du willst. Da ist ja neulich so ein schrecklicher Terrorangriff erfolgt auf einen Bus. Ja, die Strecke, die wir wenig vorher gefahren waren, bei Male Hamalisha in Kirjat Jearim bei Jerusalem, wo ein Terrorist dem Busfahrer ins Steuer greift. Und da genügt ja nur ein Griff, um einen ganzen Bus aus der Bahn zu werfen, in einen tiefen Abgrund zu reißen. Da dachte ich, so geschieht es ja dauernd bei uns, in unserer eigenen Lebensführung. Wir haben uns einmal entschlossen, Gott soll das Steuer in unserem Leben führen. Und dann lassen wir ihn fahren, aber plötzlich greifen wir in unserer Art ihm ins Steuer und reißen das Steuer herum. Nein, das geht nicht gut. Du musst jetzt auch ruhen in Gott. Gott hat das Steuer deines Lebens in der Hand, hat er es wirklich? Haben Sie es Gott schon übergeben? Ist er Ihr Herr? Das müssen Sie wissen. Sind Sie Ihr eigener Chef oder ist Gott Ihr Chef? Wer führt das? Und dann können Sie sagen, ich kann meine Berufsnöte und meine Sorgen um die Kinder und die Fragen meiner Gesundheit Gott in die Hand legen. Er ist der, der mich geschaffen hat und dem ich gehöre. Er ist mein Heiland und mein Erretter. Ihm will ich ganz blind vertrauen. Mein Vater, dem ich gehöre und der alles wunderbar hinausführt. Und noch das Letzte. Unter gefährlichen Versuchungen, davon spricht David auch noch. Die Versuchungen, die kommen ja nicht von irgendwoher, dass wir sagen, was sind das für gefährliche Versuchungen? Es wäre immer so leicht, wenn man bloß den Fernseher ausgeknipst lassen müsste und die Zeitung nicht aus dem Briefkasten holen, damit die Versuchungen uns nicht erreichen und ein paar böse Bücher nicht liest. Das Schlimmste der Versuchung kommt ja aus meinem eigenen Herzen. Da hat der Teufel die beste Angriffsfläche, durch die er mich dauernd wieder versuchen kann. Und da gibt uns David einen Rat, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Das Stillsein, jetzt das nehmen Sie mir ab, das fällt mir noch schwerer als Ihnen. Darum darf ich es Ihnen heute predigen. Still sein, warte auf ihn. Das können oft lange Zeiten sein des Wartens. Während ich jetzt weg war, hatten wir in unserem Werk einen Gast, einen Äthiopier. Ich habe den Anfang der Geschichte noch aus der Ferne miterlebt. Er hatte ein wichtiges Gespräch bei Bonner Entwicklungshilfestellen und hat deshalb ein Visum von der deutschen Botschaft bekommen. Aber wie er in Rom eintraf, Da haben die italienischen Zöllner gesagt, das Datum stimmt nicht. Die Einreise darf erst 3 Tage später sein. Und sie haben ihn auf dem römischen Flugplatz gehalten. Wie wir davon erfuhren, haben wir sofort uns mit dem Bundesgrenzschutz in Verbindung gesetzt, sagten, ja, kein Problem, und die Telegramme wechselten zwischen Bonn und Rom und war alles klar. Und wir meinten, er ist schon lange auf dem Weg. Unser aber lieber Freund Worku war 3 Tage und 3 Nächte auf dem römischen Flughafen, ohne was zu essen und nur auf dem Klo noch das Wasser zu trinken, auf einem Sitz sitzend. Meine Frau erzählte, wie er kam, kein bitteres Wort. Kein bitteres Wort. Dachte ich, haben wir nicht etwas verloren von dieser Ruhe? Wenn Gott das zulässt, dann nehme ich es aus seiner Hand. Aber wie sich dann ein wenig mit diesem Mann unterhalten haben, erzählt er, dass er 13 Monate in einem äthiopischen Gefängnis war, 60 Leute in einem Zimmer, nicht Platz, um auf dem Boden zu liegen, furchtbar schlecht versorgt. Und er sagt, es war doch gut. Unter lauter Dieben und Mördern, da hat mich Jesus gebraucht. Wenn Sie in Ihrem Leben auch so denken können, wie so ein äthiopischer Mann, der zu den Großen gehört, der hat auch seine Theologie studiert, aber das hat er nicht verloren. Dass man still sein muss und dann suchen muss, welche Absicht hat Gott, wenn er mich den dunklen Weg führt, dann muss da ein Sinn dahinter sein. Unser Jesus hat so viel Liebe an uns gewandt, so viel Gutes uns getan. Er hat sein Leben für uns gelassen. Sie können jetzt sich ihm ganz blind anvertrauen. Sie brauchen nicht sich mit anderen vergleichen in ihrer Nähe, denen es gut geht, davon spricht der Psalm so viel. Dieses scheinbar blühende Leben des Wohlstands um uns herum, das wird vergehen und im Nu weg sein. Es wird verdampfen, wenn das Lüftlein des Todes darüber geht. Ich habe große Sorge, ob Sie den Frieden Gottes haben, ob Sie in den Ordnungen Gottes leben. Hadern Sie nicht mit Gott, sondern danken Sie und lobpreisen Sie ihn, freuen Sie sich. Solange sich noch der Atem in ihnen regt. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Sprechen sie auch so klagend, Gott hat mich vergessen, Gott hat mich verlassen. Gott wird nicht müde noch matt. Er will sie überschütten mit Gutem und sie dürfen staunend erfahren, dass jeden Tag 1000 und abertausend Wunder ihnen Gott in ihr Leben hineinlegt, auch gerade dann, wenn es ganz dunkel scheint und er vor ihnen hergeht und es ihnen ganz hell macht, auch in der Dunkelheit, dann können sie nur danken und sich freuen. Die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben. Sie können das erleben. Amen.